Seit dem Ukraine-Krieg ist Europa
noch mehr als vorher auf dem Weg der Remilitarisierung und ich glaube, das ist ein Irrweg.
Frieden bedeutet für mich,
für mich bedeutet es, ein menschliches Bedürfnis zu sein. Ich finde, es hat eine ganz existenzielle Note und wie Frau Schweizer sagt, also das muss auch erkämpft werden in der Tat.
Frieden in Europa, aber wie? Einblicke aus Diplomatie und Wissenschaft. Der Politik-Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Hier erkunden wir die Welt der internationalen Beziehungen, Konflikte und Strategien für eine sichere Zukunft. Von geopolitischen Analysen bis zu diplomatischen Lösungen. Wir liefern Einblicke und diskutieren über die Herausforderungen unserer Zeit.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe zu Frieden und Sicherheit. Hier geht's systematisch und facettenreich um unterschiedliche Themen, immer mit Experten und immer mit einer jungen, interessierten Person. Und die Stimme, die Sie jetzt hören, ist von Maria Reinisch. Ich bin die Geschäftsführerin der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und darf euch als Moderatorin durch diese Podcast-Folgen führen. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, was wir als Bürger und Bürgerinnen ganz aktiv für den Frieden tun können. Da haben wir uns verschiedene Herangehensweisen im Umgang mit Konflikten angeschaut und gelernt, wie wir auch als Zivilgesellschaft wieder mehr zueinander finden können, mit Offenheit, mit Interesse. Heute knüpfen wir daran an und heute sprechen wir über gewaltfreie Konfliktlösung und auch über Pazifismus. Pazifismus hat ja auch unterschiedliche Bedeutungen. Wenn man ihn zum Beispiel als Ablehnung jeglicher Form von Gewalt betrachtet, dann ist es eher ein polarisierendes und teilweise umstrittenes Konzept. Und natürlich entstehen auch viele Fragen. Etwa können wir in aktuellen Konfliktsituationen wie heute weiterhin pazifistische Ansätze nutzen? Oder liegt die gewaltfreie Auseinandersetzung und damit auch natürlich die Ideen der Friedensbewegung eher hinter uns? Und welche wirksamen Alternativen zu Aufrüstung und zu Militarisierung gibt es eigentlich? Wie können wir friedlich handeln? Welche Strategien gibt es, auf Konflikte zu reagieren, wenn Eskalationen drohen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen wird uns heute Frau Dr. Christine Schweizer geben. Sie ist ausgewiesene Expertin in den Themen Gewaltfreiheit und zivile Konfliktbearbeitung. Sie hat zu zivilgesellschaftlichen Interventionen im ehemaligen Jugoslawien promoviert und sie bringt langjährige Erfahrung in der Arbeit für verschiedene NGOs mit, zum Beispiel auch für die Nonviolent Peace Force. Sie verfasst regelmäßig Studien im Rahmen des Instituts für Friedensarbeit und gewaltfreie Konfliktaustragung und ist Redakteurin der Zeitschrift der Friedensbewegung des Friedensforums. Ja, Frau Schweizer, Sie sind Geschäftsführerin des Bund für soziale Verteidigung, kurz BSV. Gegen wen verteidigen Sie beim BSV?
Ja, guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Soziale Verteidigung ist ein Konzept der nicht-militärischen Verteidigung gegen ganz unterschiedliche Bedrohungen, sowohl innergesellschaftlicher wie internationaler Art.
Danke, da werden wir gleich noch viel mehr dazu hören. Und jetzt möchte ich den zweiten Gast vorstellen. Der hat bei uns ja in der Vergangenheit schon ein bisschen Podcast-Luft geschnuppert. Justin Geißler, der war bereits bei unserem letzten Podcast Einer muss es ja machen dabei, weil er ist ja auch schon seit vielen Jahren aktiv in der jungen VDW. Und er studiert in Darmstadt im Master Soziale Arbeit, kritisch-reflexive und forschende Zugänge. Und da macht er auch ganz aktuell seinen Abschluss. Und parallel arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung und Weiterbildung an der Hochschule Koblenz. Justin, was fasziniert dich als Sozialarbeiter am Thema Pazifismus?
Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Was fasziniert mich? Vor allem die Frage, wie Gesellschaften überhaupt zu einer solchen Konfliktlösung kommen. Also es ist für mich auch als in einer Profession, wo es sehr stark um Menschenrechte, um eine sehr ethische Disziplin auch geht, ist das für mich logischerweise ein aufdrängendes Thema, vor allem in den heutigen Zeiten.
Ja, dann können wir heute ganz intensiv genau über dieses Thema sprechen. Aber bevor wir mit der Folge und dem Interview und dem Gespräch starten, möchte ich auch, dass ihr wie immer ein paar Sätze vervollständigt. Und wir machen es auch wie immer, Frau Schweizer, Sie fangen an und dann Justin. Der erste Satz, Frieden bedeutet für mich.
Frieden bedeutet für mich mehr als die Abwesenheit von Gewalt. Das ist etwas, was immer wieder erkämpft, erstritten werden muss. Und es geht um das Austragen von Konflikten ohne Gewalt.
Für mich bedeutet es, ein menschliches Bedürfnis zu sein. Ich finde, das hat eine ganz existenzielle Note und wie Frau Schweizer sagt, also das muss auch erkämpft werden in der Tat.
Dann zur nächsten Frage. Europäische Sicherheit funktioniert nur, wenn?
Funktioniert nur, wenn Menschenrechte gewahrt und geschützt werden.
Der Justin hat schon genickt und ergänzt mit.
Kooperation. Für mich ist ein ganz großer Begriff, dass man sich über die Kulturen hinweg und Nationen hinweg auch ein gewisses Vertrauen und Kooperation zeigen kann.
Dann die nächste Frage. Für ein starkes Europa brauchen wir?
Ich würde den Begriff des starken Europa in Frage stellen und sagen, dass angesichts der Kolonialgeschichte und all den Unheils, das Europa angerichtet hat, wir eher Bescheidenheit brauchen als suchen nach Stärke.
Justin?
Mehr Frauen wie Frau Schweizer.
Da haben wir schon eine ganz klare, eine erste starke Aussage für den Podcast. Sehr gut. Seit dem Ukraine-Krieg ist Europa.
Noch mehr als vorher auf dem Weg der Remilitarisierung, und ich glaube, das ist ein Irrweg.
Ich habe dasselbe Gefühl, dass irgendwie die Menschen militärische Lösungen wieder als ernsthafte Option erachten und das ist traurig.
Ja, dann kommen wir gleich zu den Fragen, die noch näher an den Podcast dieser Folge rankommen. Und zwar die Frage, um Konflikte gewaltfrei zu lösen, brauchen wir?
Brauchen wir Geduld? Brauchen wir Verständnis, wie gewaltfreie Konfliktbearbeitung funktionieren kann? Und brauchen wir vor allem den Willen und die Überzeugung, dass nicht Gewalt das letzte Mittel ist, sondern Gewaltfreiheit?
Ich denke auch, wir brauchen dieses Vertrauen zueinander, dass wir auch miteinander zu Lösungen kommen, die nicht eine solche Zerstörungswut auch innehat. Wir müssen auch irgendwie zu diesem Verständnis für diesen anderen Menschen, der da auf der anderen Seite steht, irgendwie kommen. Also für mich ist es immer sehr fraglich, wie sich psychisch auch für die Menschen anfühlen muss, in solchen Konflikten solche Lösungen zu wählen.
Die anschließende Frage, mein persönlicher Einsatz für Pazifismus ist?
Ich bin eigentlich mein ganzes Leben im Umfeld der Friedensbewegung oder der gewaltfreien Bewegung aktiv gewesen, sowohl ehrenamtlich wie im Moment auch hauptamtlich, was natürlich ein Privileg ist, damit auch sein Geld verdienen zu können. Ich würde sagen, das ist mein Einsatz.
Also das ganze Leben sozusagen. Und Justin?
Ja, da habe ich leider nicht so viel Leben bisher zu bieten. Ich würde recht bescheidener sagen, das ist bei mir auf Diskussionen in meinen Studienkreisen und Freundeskreisen bisher verblieben ist.
Gut, dann die letzte Frage, bevor wir jetzt dann ganz tief einsteigen ins Thema. Geht jetzt gewaltfreie Konfliktlösung geht nur, wenn?
Sie geht nur, wenn sie ernsthaft, also die Parteien es ernsthaft betreiben wollen und eine Lösung suchen wollen. Dabei kann Zivilgesellschaft auch einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie auch Druck auf die Politik ausübt, dass man eine solche Lösung auch tatsächlich erarbeiten will.
Justin hat schon wieder ganz viel genickt, was ihr als Podcast-Hörer nicht seht, aber du ergänzt insofern.
Das insofern, dass das Bewusstsein dafür, dass das eine Alternative ist, die wir betreiben können, wo auch der Wille hinterstehen muss, ich finde das sehr klug gesagt, ja.
Dann kommen wir auch jetzt gleich zu den Fragen. Ich stelle die erste Frage und dann übernimmst du bitte, Justin. Und die Frage ist an Sie, Frau Schweizer, was versteht man eigentlich unter Pazifismus und gewaltfreie Konfliktbearbeitung?
Ja, der Begriff Pazifismus ist natürlich ein sehr schillernder Begriff. Er kommt eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, aus der damaligen bürgerlichen Friedensbewegung, wo es in erster Linie darum ging, sich dafür einzusetzen, dass internationale Gremien die Frieden bearbeiten. Also der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg war so die erste Realisierung dieser Vorstellungen. Dem entgegengesetzt wurde nach dem Ersten Weltkrieg der Begriff, oder auch vielleicht schon vorher, der Begriff des Antimilitarismus. Das waren eher die Menschen, die sagten, also wir wollen nicht nur auf die Staaten setzen, sondern uns auch selbst persönlich dafür einsetzen. Zum Beispiel Kriegsdienstverweigerung war ein ganz klassisches Thema zu der Zeit. Und inzwischen ist es so, dass Pazifismus doch also sehr also in verschiedenen Begrifflichkeiten gebraucht wird. Es gibt auch die verschiedenen Bindestrich Pazifisten, also Leute, die sagen, wir lehnen Massenvernichtungswaffen ab oder wir machen Ausnahmen für bestimmte Kriege, aber für andere Kriege lehnen wir ab. Also Bertrand Russell zum Beispiel war, ist da so ein klassisches Beispiel. Meine Antwort wäre zu sagen, also für mich ist Pazifismus die Ablehnung jedes Kriegs und die Bearbeitung aller Kriegsursachen. Dabei wären wir dann auch schon bei der gewaltfreien Konfliktaustragung als Alternative.
Und dann interessiert natürlich mich sehr, wie verhält sich dann diese gewaltfreie Konfliktbearbeitung auch innerhalb der Friedensbewegung mit diesen Pazifismus-Bindestrichen, einem relativen Pazifismus oder einem absoluten Pazifismus? Was macht das mit so einer Bewegung? Da gibt es ja wohl ganz verschiedene Diskussionsgrundlagen.
Also es gibt in der, oder hat in der Friedensbewegung auch immer schon, nicht erst heute, ganz unterschiedliche Ansätze gegeben. Zum einen sind es diejenigen, die eher ihre Energie hineinsetzen, aufzuklären, zu kritisieren über das, was passiert. Also zum Beispiel zu untersuchen, welche neuen Waffensysteme werden entwickelt, welche Folgen sie haben und so weiter, sich oder sich für die Verbote einsetzen, wie zum Beispiel ein großer Erfolg auch der internationalen Friedensbewegung war der Atomwaffenverbotsvertrag, der vor ein paar Jahren geschlossen wurde. Also ICAN ist da eine ganz wichtige Organisation, in der ja übrigens auch eine Reihe auch junger Leute mitwirken. Ich glaube, das muss man heute auch betonen, weil oftmals Friedensbewegung eher mit den Menschen meiner Generation assoziiert wird. Und dann gibt es halt die, wie meine Organisation oder das, was ich eigentlich eher immer gemacht habe, die eher nach Alternativen suchen und das andere wertschätzen als, also die Kritik wertschätzen als den Hintergrund, aber selber eher ihre Kraft darauf setzen, Vorschläge zu machen für Alternativen, wie es anders gehen könnte. Zum Beispiel auch bei dem Stichwort soziale Verteidigung, das ganz am Anfang fiel, Alternativen zu militärischer Verteidigung vorzuschlagen oder aber auch innergesellschaftlich. Wie kann man Konflikte anders bearbeiten? Streitschlichtung, Mediation und so weiter. Sozialarbeit spielt da übrigens auch eine ganz wichtige Rolle dabei.
Das freut mich zu hören. Und in der Tat, Sie sagen, junge Menschen sind da natürlich auch engagiert. Mir ist ein Zeitungsartikel zu Zeiten, gerade als der Ukraine-Krieg angefangen hat, in die Hände gefallen, wo der Sozialphilosoph Jürgen Habermas geschrieben hat, dass die jungen Menschen durch diesen Krieg so aus ihrer pazifistischen Illusion herausgerissen wurden. Und das es irritierte mich. Und allgemein würde ich dann die Frage stellen, ist dann der Pazifismus, ist das oder die gewaltfreie Konfliktlösung, ist das dann eine Illusion, aus der wir herausgerissen werden, wenn es dann Konflikte gibt? Oder wie sehen Sie das?
Nein, also ich kann mit dieser Aussage überhaupt nichts anfangen und weiß auch nicht, ob Herr Habermas, den ich ansonsten natürlich sehr schätze, da wirklich so richtig liegt, weil Pazifismus oder Kritik an Krieg ist dann relevant, wenn es zu Kriegen und Konflikten kommt. Wenn wir diese Probleme nicht hätten, dann bräuchten wir darüber gar nicht reden. Dann wäre auch das ganze Thema abgeschlossen. Nur leider ist es so nicht. Natürlich ist es so, und das habe ich ja auch vielfach gehört, dass mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sehr viele Menschen großen Schock erlebt haben, was jetzt wieder Krieg in Europa. Und ich habe auch zu den vielen gehört, die es nicht wirklich glauben konnten, bis es soweit war, dass Russland tatsächlich angreifen würde. Das muss ich auch selbstkritisch ehrlich sagen. Aber ich habe das Gleiche auch gehört bei den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren. Das wollte auch keiner glauben. Nordirland, ein weiterer Krieg, der lange Zeit in Europa geherrscht hat, ist inzwischen fast völlig in Vergessenheit geraten. Also es ist nicht der erste Krieg in Europa, muss man auch dazu sagen. Und jedes Mal bei all diesen Kriegen wird immer wieder die Frage gestellt, ja, muss man jetzt nicht sich vom Pazifismus verabschieden? Jetzt sehen wir doch, es ist Krieg, jetzt brauchen wir anderes. Das sind alles, ja, beinahe Floskeln, wenn sie nicht so ernsthaft unterlegt würden, auch mit Taten, die man immer wieder hört.
Und wenn wir uns dann, wo ich ja ganz bei Ihnen bin, eigentlich nicht vom Pazifismus verabschieden sollen, weil er so viel bietet an Kritikgrundlage, auch an kriegerischen Auseinandersetzungen, dann drängt uns natürlich die Frage, welche Wege gibt es, um eine solche gewaltfreie Konfliktberatung neu zu beleben, gerade in so Zeiten, wo die Leute vielleicht kurz wieder danach zucken, militärische Lösungen in Erwägung zu ziehen.
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es viel einfacher ist, wenn man früher in Konflikte eingreift, anstatt im Grunde sehr wenig zu tun oder zu denken, na ja, das ist jetzt so, ich meine, gerade Ukraine galt ja von 2014 bis 20 beinahe schon als eingefrorener Konflikt oder als ein Konflikt, der auf dem besten Wege sei, eingefrorener Konflikt zu sein. Also eingefrorener Konflikt bedeutet einfach, dass ja im Grunde eine Unrechtssituation, ein Konflikt da ist, aber keiner wirklich, es sich nicht sehr viel daran ändert, dass vielleicht auch gekämpft wird und es wurde ja auch gekämpft in der Zeit, aber ohne dass sich sehr viel verändert und man, dass es ein Zustand ist, mit dem anscheinend erstmal dann alle außer den Betroffenen ganz gut, also auch von der internationalen Gemeinschaft aus gesehen, ganz gut leben können. Und da in dem Zeitraum oder sogar vielleicht auch vor 2014 ist sehr viel versäumt worden in Bezug auf die Ukraine und das gilt auch für die nächsten Konflikte, die uns vielleicht bevorstehen. Also im Nahen Osten haben wir auch erlebt, wie ein Konflikt, der seit Jahrzehnten dauert, massiv eskaliert ist. Und es gibt auch weitere Konflikte, wo durchaus die Gefahr besteht, dass sie zu heißen Konflikten werden, wenn ich an Ostasien denke. Und da ist auch zumindest hier in Europa das Gefühl, naja, es ist ja nicht so weit und ist ja nicht so schlimm. Und dann tut man dann zu wenig. Und da Friedensbewegung wird dann immer erst gefragt, was hätte denn getan oder was würdet ihr denn jetzt tun, wenn im Grunde das Kind schon in den Brunnen gefallen ist?
Das ist ganz spannend und dann bleiben wir, was ja für mich als Sozialarbeiter auch ganz interessant dann ist, bei diesem Aspekt der Prävention. Wie sieht für Sie gelingende Kriegsprävention aus?
In der Friedenswissenschaft werden so verschiedene Formen der Prävention unterschieden. Einmal die langfristige, die im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass man die Konfliktursachen angeht und bearbeitet. Zum Beispiel in Bezug auf Klimawandel wissen wir ja, Klimawandel ist ein Faktor, der zu bewaffnetem Konflikt beitragen kann, bestehende Ungleichheiten verschärfen kann, zum Beispiel zwischen Menschen, die Ackerbau betreiben wollen und Leute, die Vieh halten im Gebiet südlich der Sahara oder Menschen, die fliehen müssen, weil ihr Gebiet unbewohnbar geworden ist und dann aber vielleicht von ihren Nachbarn nicht aufgenommen werden. Also ganze Länder, wenn man an Bangladesch denkt, sind bedroht und passiert sehr wenig, um darüber nachzudenken, was kann das denn heißen, was können wir denn da tun?
Und wie können wir dann diese gewaltfreie Konfliktlösung auch dann nachhaltig in unserer Gesellschaft verankern? Wie können wir es ins Bewusstsein heben, solche Präventionswege, solche Urgrundsachen an der Wurzel irgendwie zu packen, international auch?
Es gab eine Zeit, wo man schon etwas mehr auf diesem Wege war, als wir in Europa es jetzt in den letzten Jahren gewesen sind, wo Dinge wie in der Sprache der Bundesregierung heißt es zivile Krisenprävention, wo es sehr viele Maßnahmen ging, von angefangen mit so was als Frühwarnung gilt, dass halt systematisch beobachtet wird, wo könnten Konflikte eskalieren und was könnte auch Politik tun, wie könnte man da konstruktiv eingreifen. Allgemein natürlich diplomatische Bemühungen, aber auch die Vereinten Nationen oder ihre Regionalorganisationen wie Afrikanische Union und so weiter können da sehr viel tun und haben gelegentlich ja auch sehr viel getan, um konstruktiv einzugreifen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit ihren Langzeitmissionen, mit ihrer Beratung zum Beispiel zu Minderheitenrechten, was ja auch oftmals ein Konfliktpunkt ist, wenn wir an Nordmazedonien zum Beispiel denken, wo die OSZE sehr dazu beigetragen hat, Spannungen zwischen der albanischen Minderheit und der slawisch-mazedonischen Mehrheit zu bearbeiten, Lösungen da zu finden. Da Da ist relativ viel, was man auch, also auf diplomatischen Wege und Zivilgesellschaft natürlich ebenso mit ihren Möglichkeiten der Unterstützung der Instrumente wie dem zivilen Friedensdienst und so weiter.
Das sind ja auch, vielen Dank für die Beispiele, das sind ja doch etwas hoffnungsvolle Beispiele dann zu sehen. Und dann komme ich auf die Frage, was ich sagte ja voraus, dass ich im Moment eher nur in Diskussionen oder so weiter mich für Pazifismus bisher stark machen konnte. Was kann ich nun als in der Bürgergesellschaft für Pazifismus tun, für dieses Wiederbelebung dieses Ideals?
Also ich glaube, dass wir haben ja im Moment mehrere Kriege, die uns sehr beschäftigen und noch viel mehr Kriege, wenn ich an den Sudan denke, die in ihren Folgen teilweise, also was die Opferzahlen angeht, was die Hungersnot angeht und so weiter, noch alles übersteigen, was wir im Moment in den Kriegen erleben, über die wir jeden Tag in den Nachrichten hören. Die können wir als Zivilgesellschaft oder du als Einzelner nicht unbedingt natürlich stoppen, aber es gibt trotzdem, glaube ich, sehr viel, was man tun kann, um den Opfern zu helfen, um die Menschen zu unterstützen, die nicht mitkämpfen wollen. Also das Thema Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern aus den betroffenen Ländern an, Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppen in den Ländern, die es in all diesen Ländern, die vom Krieg betroffen sind, gibt, die zu unterstützen, sei es mit Spenden, sei es durch Öffentlichkeitsarbeit. Das stoppt alles die Kriege nicht, aber es hilft zumindest, zum einen die Folgen zu mindern und es hilft vielleicht auch dazu beizutragen, dass man die Zeit nach dem Krieg schon ein bisschen vorbereitet.
Und wenn man aber jetzt tatsächlich an der Stelle ist, dass die Konflikte nun gewaltfrei halt wirken, wie kann dann eine gewaltfreie Konfliktlösung greifen? Was für Möglichkeiten gibt es, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Also ein gutes Beispiel, wo Zivilgesellschaft und Staatenwelt zusammengearbeitet haben, ist das Beispiel der Frauen in Liberia, wo ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg beendet wurde durch eine Mischung aus Engagement von Frauen, muslimischen und christlichen Frauen, die sich zusammengetan haben und die irgendwann gesagt haben, uns ist völlig egal, wer jetzt hier Recht hat oder Unrecht hat oder welche der verschiedenen Bürgerrechtsparteien welches Anliegen verfolgt, sondern wir wollen einfach nur Frieden. Haben sich mit dieser Forderung an den Straßenrand gestellt, haben versucht, mit dem Präsidenten zu sprechen, was halb erfolgreich war, haben aber tatsächlich schon da etwas angestoßen durch ihre Proteste. Dann hat auf der anderen Seite die Afrikanische Union Vermittlungsbemühungen gestartet, was dann dazu führte, dass es zu Friedensverhandlungen tatsächlich kam in einem Nachbarland und dort haben die Frauen dann auch eine Delegation hingeschickt und mussten dann dort beobachten, dass man zwar im Verhandlungssaal zusammensaß, aber nicht wirklich ernsthaft miteinander verhandelt wurde, sondern gerade die Oppositionsführer, so wird es zumindest dargestellt, es sehr genossen, in einem friedlichen Nachbarland, in einem Fancy-Hotel zu sitzen und sich das Leben und das Leben zu genießen. Und die haben dann den Verhandlungssaal blockiert, sind vor die Tür des Verhandlungssaals gegangen und haben gesagt, ihr kommt erst wieder raus, wenn ihr ernsthaft verhandelt. Die Polizei wurde gerufen und kurz bevor die Polizei dann tatsächlich die Frauen weggeräumt hat, ist dann der Verhandlungsführer, ein würdiger älterer Herr in weißer Robe, ich glaube aus, weiß nicht, aus Ghana oder Nigeria, kam und aus der Tür raus und die Fernsehkameras waren dabei, deshalb weiß man das, das ist auch filmisch dokumentiert und hat gesagt, nee, die Frauen haben recht, hier wird nicht ernsthaft verhandelt, die Frauen dürfen bleiben. Und das soll der Wendepunkt gewesen sein. Und ab dem Moment wurde dann ernsthaft verhandelt. Kann empfehlen, wer Lust und Zeit hat sich, es gibt eine sehr schöne Dokumentation darüber, filmischer Art, sich das anzuschauen. Und das ist so ein Beispiel, wie Zivilgesellschaft, also auch wirklich Basisfriedensbewegung und diplomatische Bemühungen zusammengegriffen haben, um dann tatsächlich einen Friedensprozess zu erreichen, der dann auch zu Erfolg geführt hat. Der Krieg wurde beendet. Eine UN-Mission hat den Friedensprozess und die Entwaffnung der Kombattanten und es gab dann demokratische Wahlen, wo auch eine der Frauen aus der Frauenbewegung dann zur Präsidentin wurde.
Das sind ja ganz gelingende Geschichte und ich bin natürlich interessiert, dann mehr zu erfahren, wie sowas zukünftig öfter gelingen kann. So, vielleicht haben Sie ja auch dazu noch Gedanken, die Sie mir gerne mitgeben können. So, ich werde ja noch ein bisschen auf dieser Welt, so Gott sie mir schenken, Zeit haben, werde ich hier noch rumlaufen und werde entsprechend hoffentlich meine pazifistische Haltung mir bewahren können.
Also es ist bei eigentlich allen Konflikten, auch den größten Kriegen, immer so, dass es nie nur ein Konflikt ist, sondern auch meistens unterhalb dieser staatlichen Ebene verschiedene andere Dinge passieren und vor allem auch noch der Hass, die Ablehnung, die Feindbilder natürlich auch unheimlich gestärkt werden, bis zu einem Punkt, wo manchmal der ursprüngliche Konfliktanlass beinahe vergessen ist und man im Grunde das, was man erlitten hat, die Opfer, die man bringen musste, im Grunde das sind, was den Krieg dann auch weiter vorantreiben und gar nicht mehr das, worum es ursprünglich mal gegangen ist, sei es ein Sturz einer Regierung oder sei es Rohstoffe oder was auch immer Kriegsursachen sind. Und auch bei diesen Sekundärkonflikten, die halt auch unmittelbar auf den großen Konflikt wirken, da glaube ich, kann man auch sehr viel gerade von zivilgesellschaftlicher Seite beitragen. Ich habe es erlebt, gut, wieder ein etwas älteres Beispiel aus dem ehemaligen Jugoslawien, wo gerade auch Menschen, die aus der Sozialarbeit kamen, dort zum Beispiel in Jugendzentren gearbeitet haben und versucht haben, die verschiedenen verfeindeten Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen, nicht unter dem Prinzip, so wir müssen uns jetzt verständigen, sondern indem man so einfache Dinge gemacht hat, wie ein gemeinsames Fußballspiel organisiert oder Kurse oder sonst etwas und auf die Weise aber indirekt eben auch dann letztendlich zur Versöhnung mit beigetragen hat. Und solche Dinge können auch hier in Deutschland, wir haben ja hier auch all die Geflüchteten aus den verschiedenen Konfliktgebieten und oftmals auch von den verschiedenen Seiten. Wir haben ja Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Wir haben ja Menschen, die aus Russland geflohen sind oder aus der Ostukraine. Und da gibt es auch sehr viele Probleme und Konflikte. Und ich glaube, dass da auch gerade eben Menschen aus der Sozialarbeit oder dem weiteren Umfeld da auch sehr viel tun können, um auch solche Spannungen zu bearbeiten, bevor letztendlich, was auch manchmal passiert, dass die Diaspora, das ist, was auch Konflikte letztendlich immer wieder anheizt, selbst wenn die Menschen vor Ort schon längst Frieden wollen.
Ja, das berührt sehr stark ja auch meine Punkte, meine Disziplin, Profession, wie Sie sagen. Und ich habe auch ein Buch von einem griechischen Psychoanalytiker zur psychosozialen Funktion des Krieges gelesen, auch ganz interessiert, wo es auch, wie Sie sagen, darum geht, dass auch gewisse Feindbilder auch psychologisch irgendwo verankert werden, diese Dämonisierung des anderen. Und dagegen ließ sich doch in der Tat viel zivilgesellschaftlich tun und dazu können ja alle, dass die Menschen tatsächlich zu einem solchen Vertrauen, zu einer solchen Kooperation beitragen, nicht?
Ich würde an der Stelle gerne noch mal eine Frage stellen, weil es, glaube ich, ganz, ganz gut zusammenpasst zu dem, was du gerade gesagt hast, in diesem hoffnungsvollen Entdämonisieren. Aber umgekehrt, zumindest wirkt es auf mich so, dass das Dämonisieren im Moment ganz stark als Machtinstrument benutzt wird und ob man das jetzt über Propaganda oder über die Art, wie ja mittlerweile auch im deutschen Sprachraum einfach eine Art der Polarisierung reinkommt über die sozialen Medien, über anderes, dass eigentlich dieser friedliche Geist, dieses Miteinander so wenig ist und dass eigentlich diese Instinkte des Menschen, die auf Gegeneinander und auf Polarisierung ausgerichtet sind, dass die so stark getriggert werden, dass sie so stark unterstützt werden, dass die aus machtpolitischen Interessen eigentlich genutzt werden, um genau das Gegenteil zu erreichen von gewaltfreier Konfliktlösung, sondern Gewalt schüren und Missverständnis und Unzufriedenheit zu. Was kann man da dagegen tun? Einfach nur Politiker an die Macht lassen, die das in einen Ehrenkodex verfolgen, aber das wäre jetzt eine naive Vorstellung. Aber gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, da diesen Zeitgeist wieder zurückzudrehen?
Ich glaube, das geht nur durch den Einsatz Einzelner, die auch in zum Beispiel ihren Parteien wirken können. Es gab zum Beispiel auch, weiß ich, sowohl jetzt aus Kreisen von zwei der Regierungsparteien, der Grünen und der SPD, Aufrufe, wo Menschen sich gegen ihre Parteilinie gestellt haben. Im einen Fall ging es mehr um den Ukraine-Krieg, in dem anderen Fall um die Verschärfung der Asylgesetzgebung oder die geplante Pläne, die da vielleicht noch in der Schublade liegen, wo gesagt wurde, also wir stehen für Menschenrechte, für Menschenwürde und das kritisieren. Und das ist natürlich viel wirkungsvoller, denke ich, wenn sich dann auch oppositionelle Stimmen aus diesen Parteien erheben, als wenn es jetzt nur von Friedensgruppen wie meiner erhoben wird. Da ist zu hoffen, dass sich da auch noch mehr tut. Ich glaube, die Kirchen haben eine wichtige Aufgabe dabei. Und einfach die Stimme zu sagen, es gibt da auch eine, oftmals reicht es auch manchmal aus, um Menschen zum Nachdenken zu bringen, wenn man einfach sagt, nein, es gibt da auch eine andere Sichtweise und ist die nicht eher richtig als das, was als Hetze jeden Tag verbreitet. Dass das nicht einfach ist, das wissen wir alle und auch die Diskussion darum, wie Demokratie geschützt werden kann, ist natürlich ein Thema, was gerade in, nicht nur in diesem Jahr, aber in diesem Jahr natürlich verstärkt auch immer wieder gestellt wird angesichts der verschiedenen Wahlerfolge der hier Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in verschiedensten Ländern.
Aber dann auch, wenn man jetzt nochmal wirklich dort, wo jetzt gerade die Konflikte entstanden sind, also der Angriffskrieg auf die Ukraine, wie geht man dann damit um? Oder auch die Reaktion von Netanyahu auf den grausamen Angriff der Hamas? Ja, auch terroristische Organisationen, die ja letztendlich ganz stark dafür werben, dass andere mitmachen und umgekehrt eben zu reagieren, was auch nicht angemessen ist oder nicht friedlich oder nicht auf eine kooperative Lösung von den Grundproblemen eingeht. Irgendwo, wie soll man sagen, ich sehe immer keinen Angriffspunkt, weil wenn ein anderer so die Macht ausnutzt, ja, das ist wie so in der Familie, wenn du der große Bruder dann den kleinen Bruder die Macht ausnutzt, dann hat man im Prinzip auch erstmal, kann man dann das Eltern einwirken, aber die Eltern übergeordnet gibt es ja auf der Ebene jetzt nicht mehr. Und da irgendwo dieses Gute im Menschen suche ich immer. Dieses.
Das waren im Grunde jetzt mehrere Fragen, denke ich, in einem. Also die eine Frage ist, was Terrorismus angeht. Die Frage wird ja auch hier bei uns jeden Anschlag neu gestellt. Terrorismus ist ein Verbrechen und muss verfolgt werden, aber es ist in meinen Augen etwas anderes als Krieg. Ich komme aus einer Generation, wo der Terrorismus verbunden war mit RAF, mit der deutschen terroristischen Vereinigung. Die wollte als Kriegspartei gesehen werden. Die wollten als Kombattanten gelten. Und damals hat der westdeutsche Staat zu Recht gesagt, nein, ihr seid einfach Verbrecher. Ihr habt Morde begangen, ihr habt Entführungen begangen, ihr habt Bankraube begangen. Und dafür werdet ihr vor Gericht gestellt und verurteilt, wenn ihr schuldig gefunden werdet. Aber ihr tun euch nicht die Ehre an, euch als Kriegspartei zu behandeln. Und das ist eine Denke, was jetzt Terrorismus angeht. Ich denke jetzt an auch 2001 oder ein Stück weit von Hamas ist noch so ein Mittelding, aber da gibt es auf Terrorismus gibt es andere Antworten als Krieg zu erklären. Aber ein Angriffskrieg wie Russland ist natürlich noch mal ein anderes Thema, das oder fällt jetzt nicht in die Kategorie Terrorismus, aber auch da glaube ich, hätte es Alternativen gegeben. Zum Beispiel, das, auch wenn das schwierig ist, von außen zu sagen oder wird dann natürlich oftmals auch nicht akzeptiert, aber es gibt auch in der Ukraine selber kleine Minderheit von Menschen, die sagen, warum haben wir es nicht mit gewaltfreiem Widerstand probiert? Auf die Weise haben wir schon zweimal Diktatoren aus dem Amt gejagt. Wäre das nicht letztendlich ein besserer Weg gewesen als den Weg, den man jetzt eingeschlagen hat? Und selbst da gibt es dann noch Abstufungen zwischen Verteidigung gegenüber dem ersten Angriff und das, was jetzt im Moment passiert, wo es ja noch weit darüber hinausgeht, einen Angriff abzuwehren, sondern letztendlich gesagt wird, wir wollen das ganze Land befreien, wir wollen die Krim zurückhaben und so weiter. Ginge das nicht auch über Verhandlungen anstatt über Krieg? Also man muss aber in jedem Konfliktfall immer sehr genau natürlich hinschauen. Für die Ukraine sagen wir, brauchen dringend Verhandlungen mit möglichst wenig Vorbedingungen und diejenigen, die Einfluss haben auf die beiden Kriegsparteien, also auf Russland und auch die Ukraine, Druck auf ihre Seite ausüben. Das kriegen wir nicht nur alleine jetzt hier aus dem Westen hin, da braucht es auch diejenigen, die Zugang zu Putin haben. und zu Russland, um das zu erreichen.
Da gibt es ja auch die Interventionen, gewisse militärische Gegenmaßnahmen. Und so wie wir bisher über konfliktfreie oder gewaltfreie Konfliktlösung gesprochen haben, ist das denn diese Interventionen mit Ihrer Vorstellung von gewaltfreier Konfliktlösung denn vereinbar auch? Also.
Nein, weil ich glaube, letztendlich sehen, was in diesem Krieg jetzt seit über 2 Jahren, fast 3 Jahren passiert, ist ja letztendlich, dass es immer mehr Opfer gibt auf allen Seiten, auch die russischen Soldaten, man weiß ja nicht genau, wie viel gestorben sind, aber wahrscheinlich über 100.000, die sind da auch nicht alle freiwillig hingegangen. Also einfach die Zahl der Opfer steigt und steigt, die Zerstörung steigt und steigt, die Gefahr einer Eskalation wird immer größer. Also wenn wir nur an die Möglichkeit denken, dass Saporischschja oder ein anderes AKW jetzt doch getroffen wird und es zur Freisetzung von Strahlung kommt. Also die Gefahren sind einfach so groß da, das darf so nicht weitergehen. Und durch immer mehr Waffenlieferungen und immer mehr Ausweitung des Krieges, auch seit dem letzten Sommer weit nach Russland hinein, wird die Situation einfach immer nur gefährlicher. Das muss beendet werden. Ich hatte etwas Hoffnungen bei den Verhandlungen in der Schweiz im Juli, glaube ich, war das der ersten Runde, dass ich dachte, das könnte einen anderen Prozess anstoßen. Leider ist seitdem sehr wenig passiert, sondern im Grunde immer nur darüber geredet worden, wie weit die westlichen Waffen jetzt nach Russland hinein geschossen werden dürfen und eine zweite Verhandlungsrunde, die nicht nur wieder das wiederholt, was es beim ersten Mal gegeben hat, die scheint im Moment leider in weiter Ferne zu sein.
In der Tat, das, was mir auch in solchen Diskussionen oder auch in Medien immer wieder entgegenstoßt, ich meine, es ist jetzt für mich nur ein plakatives Beispiel, aber wenn ich zum Beispiel die Nachrichten bei der Welt gesehen habe, zu Ukraine-Kriegsspezial, dann geht es dann nur um Grenzverschiebungen, um irgendwelche Panzerembleme, die ich da auf der Karte sehe, die ein bisschen mehr nach links oder nach rechts rücken und so weiter. Und ich frage mich wirklich, ob man nicht eher vielleicht darüber diskutieren könnte oder berichten könnte, was für Friedensmöglichkeiten es gäbe, was für Alternativen wir hätten, Druck auszuüben und, wie Sie sagen, zu Friedensverhandlungen auch entsprechend drängen, weil, wie Sie sagen, es ist eigentlich alternativlos. Irgendwann die Eskalation kann ja passieren. Es bleibt ja. Solange wir kriegerisch, solche kriegerischen Auseinandersetzungen bestehen, solange bleibt auch dieses Risiko bestehen.
Ja, und ich glaube, da ist nicht genügend Wille da, weder von westlicher Seite noch natürlich auch von China und den anderen, weil diese ganzen Spannungen, die im Moment hier auf dem Kontinent entstehen, also was früher hieß West gegen Ost und irgendwie hat das auch den Systemwechsel im Osten beinahe unbeschadet überstanden, diese Konfliktlinien, die machen es sehr schwer. Und natürlich, ich sage nicht, jede Seite sei, also Ukraine sagen, wie Russland sagen, ja, wir wären ja bereit zu verhandeln, wenn. Und dann kommen Voraussetzungen, die jeweils andere Seite nicht bereit ist zu erfüllen. Und da ist aber dann der Punkt, glaube ich, wo Vermittler, wo Menschen eben, wie gesagt, mit Einfluss oder Länder mit Einfluss auf die jede Partei einwirken können, um zu sagen, jetzt reduziere mal deine Vorbedingungen, lasst uns doch erstmal miteinander reden. Und solche Verhandlungen, also man weiß das ja auch aus anderen Konflikten, die bedeuten nicht, dass man sofort am runden Tisch sitzt und sich einigt, sondern das braucht immer erstmal viele Gespräche getrennt oder es hat auch schon Verhandlungen gegeben, wo man zwar in einem Hotel zusammen war, aber die Vermittler immer rauf und runter geflitzt sind von einer Etage zur anderen, um Nachrichten zu überbringen. Also da gibt es eigentlich auch die Erfahrung, wie man solche Verhandlungen macht und es gibt genügend international erfahrene Vermittlerinnen und Vermittler, die so etwas auch an, denke ich, angehen würden, wenn so ein Fenster sich öffnen würde.
Gibt es eigentlich eine Lobby für gewaltfreie Konfliktbearbeitung? Es gibt ja für so viele Dinge Lobbys, die ihre Eigeninteressen vertreten, aber für diesen, wie soll man sagen, am Ende sinnvollen Weg eines Miteinanders und neue Wege zu eröffnen, gibt es da irgendwie eine Lobby? Oder kann eine Lobby dazu entstehen?
Ja, es gibt Reihe von NGOs, die einen beobachtenden Status bei den Vereinten Nationen haben oder bestimmten Kommissionen, Räten der Vereinten Nationen. Da kann man schon beinahe von Lobby sprechen, weil da ist auch die Möglichkeit, oder Advocacy wird dann eigentlich eher gerne inzwischen neu Deutsch-Englisch benutzt, um das eben zu unterscheiden von Lobbyarbeit, wo man eben für die eigenen Interessen eintritt. Da passiert manches, auch zum Beispiel gerade in Bezug auf Sudan, wo, wie gesagt, ein Konflikt ist, der weitgehend unbeachtet ist. Und da gibt es ziemlich viele, die sagen, das muss mehr auf die Tagesordnung. Muss die auch die Vereinten Nationen, da müssen Staaten viel mehr Geld in die Hand nehmen. Das kann so nicht weitergehen, was da passiert. Hier in Deutschland ist es eher wenig. Also es gibt eine, würde ich sagen, eine Lobby für Atomwaffen, für den Atomwaffenverbotsvertrag. Organisationen, die auch regelmäßig zu den Vorbereitungskonferenzen fahren oder auch zu den NPT-Vorbereitungskonferenzen fahren und so weiter. Aber da könnte man sicherlich auch mehr machen. Es muss leider auch so, dass, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass so Kontakte, die wir früher in früheren Legislaturperioden auch zum Beispiel in den Bundestag hinein hatten, dass die weitgehend, die Personen sind nicht mehr drin und es ist sehr schwierig im Moment auch überhaupt bei uns in Deutschland Ansprechpartnerinnen zu finden.
Welche Wege gäbe es oder wie könnten Institutionen wie die EU oder die UN quasi selbst so sich revolutionieren und ein Vorbild für Gewaltlosigkeit sein?
Und die EU war früher mal, hatte eher den Anspruch, eine Zivilmacht zu sein, ne? Oder international wurde sie dann gerne auch halb spöttisch als der Paymaster zeichnet, also diejenigen, die das Geld gaben für internationale Prozesse. Es hat sich mit der Militarisierung der EU leider auch verändert und auch die Mittel, die für friedliches Handeln, für zivile Konfliktbearbeitung in die Hand genommen werden, sind auch auf EU-Ebene nicht größer geworden. Es gibt natürlich Diskussionen, auch Überlegungen, wie könnte das anders sein? Und es gibt, was die Vereinten Nationen angeht, natürlich sehr viele, die sich darüber Gedanken machen, wie müssten die Vereinten Nationen reformiert werden, ob der Plan, der jetzt diskutiert wird, ist wahrscheinlich ein bisschen zu bescheiden, was da am Ende rauskommt, als dass man da wirklich sagen kann, das wird der große Befreiungsschlag werden. Aber gerade bei uns in Deutschland, glaube ich, werden die Vereinten Nationen und ihre Möglichkeiten auch unterschätzt. Wir nehmen sie nicht so wahr, was in anderen Ländern teilweise anders ist. Also auch die Bedeutung und das, was da eigentlich passieren kann, doch etwas höher gehängt wird. Und sie haben ihre praktischen Möglichkeiten, einmal durch die verschiedenen Umsetzungsorganisationen von Flüchtlingshilfswerk, IOM, also Organisation für Migration und so weiter und so fort, diese ganzen Organisationen, die sehr praktische Hilfe leisten, alle chronisch unterfinanziert sind, alle viel mehr tun könnten, wenn sie mehr Geld hätten. Die UN haben die Möglichkeiten der Entsendung auch von Polizei, von Militär und so weiter. Also sie haben Instrumente, die sie benutzen können, mehr als die, ja gut, EU auch ein bisschen mit ihrem internationalen Dienst. Also sie tun schon noch mehr als nur zu reden oder könnten mehr tun, als zu reden.
Also der Punkt, der mich auch ganz traurig macht, den Sie mir jetzt auch ein bisschen angesprochen haben. Es gab ja diese oder gibt ja oft Friedensmissionen, aber die am Ende es häufig nicht schaffen, dass dann am Ende gewaltfrei ein Miteinander entsteht. Ja? Das Einzige, wo es, das war jetzt keine Friedensmission, aber was mir eingefallen ist, was noch richtig am Ende eine gute Lösung gefunden hat, war ja in Nordirland, aus meiner Sicht, wo man es ja am Ende geschafft hat, eben über so eine Transitional Justice oder so eine Übergangsjustiz, eine Lösung zu finden, wie ein friedliches Miteinander von ehemals Verfeindeten entstanden ist.
Ja, ich denke, Nordirland kann schon ein Beispiel sein, ist auch ein Beispiel dafür, wie man danach, nach auch so ein Abkommen nicht nachlassen darf. Ne? Wir wissen ja auch, dass es vor also auch Spannungen da wieder entstanden sind, weil es gibt immer das, was so in der Friedenswissenschaft so als die Spoiler bezeichnet wird. Diejenigen, die kein Interesse an einem Friedensabkommen haben, die, weil sie zum Beispiel einfach davon profitieren von dem Krieg, und die gar keinen Frieden wollen und die zu kontrollieren und tatsächlich die Gesellschaft mitzunehmen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und da braucht es halt, wie gesagt, Regierung und Gesellschaft. Wenn nur Regierungen ein Abkommen schließen und die Bevölkerung will sie aber nicht. Das haben wir bei Armenien, aber Aserbaidschan auch schon in der Vergangenheit beobachten können. Dann scheitern solche Abkommen auch, weil die Regierung wird vielleicht gestürzt unter Umständen, wenn die Bevölkerung es nicht will. Und umgekehrt, wenn die Zivilgesellschaft Frieden will, dann muss sie auch sehen, dass die Regierung das umsetzt. Und das braucht auch immer einen Prozess, weil oftmals Regierungen dann auch gerade in einer Zeit, wo wir immer mehr sogenannte postdemokratische Regime haben, es auch nicht so einfach ist, dann tatsächlich den Regierungswillen zu verändern und dass er sich, aber es ist möglich. Es gibt sehr viel Erfahrung mit zivilen Widerstand, mit gewaltfreien Widerstand, der zeigt, wie erfolgreich er sein kann. Dann würde ich auch das nicht für unmöglich halten. Aber es braucht auch immer etwas Zeit.
Am Beispiel von Nordirland tatsächlich kommt mir, ich habe mal eine Vorlesung von einer Politikwissenschaftlerin in Mannheim besucht, die Forschung betrieben hat in Ländern nach einem Konflikt, wie die Menschen immer noch zu der anderen quasi Gegnerpartei steht. Und auch das hat mich, bringt vielleicht auch wieder zum Punkt der Prävention. Auch nach einem Konflikt gibt es immer noch diese gewisse Brandherde, dass die Leute sich bei der anderen Partei nicht wohlfühlen und da immer noch Misstrauen herrscht und so weiter. Und auch das ist natürlich dann ein sehr interessanter Aspekt wahrscheinlich für die gewaltfreie Konfliktlösung. Auch hier dann nicht stehen zu bleiben und sagen, ja gut, den Konflikt haben wir jetzt gelöst und sondern auch hier weiter dran zu bleiben, dass die Menschen an diesem Frieden, den ich ja als auch eingangs als ein menschliches Bedürfnis erachte, weiter daran arbeiten, dass dieser realistisch ist und dass dieser ja im Grunde bleibt.
Genau, also es wird sehr gerne auch von Konflikttransformation gesprochen, anstatt Konfliktlösung oder Bearbeitung, um einfach deutlich zu machen, das ist ein Prozess, und wirklich lösen kann man selten etwas, sondern meist entweder im besten Fall kann man einen Prozess anstoßen, der dann irgendwann zur Überwindung des Konfliktes führt. Und da haben wir auch, also gerade hier in Deutschland, ja auch Beispiele. Also ich wohne in Norden Deutschlands in Hamburg, 1 Kilometer von mir entfernt war dänisches Gebiet. Dänemark und Deutschland oder wer immer, welcher Fürst auch immer hier zuständig war damals, haben etliche Kriege gegeneinander geführt und zwar durchaus auch brutale. Und in Dänemark gibt es auch entsprechende Denkmäler, die den Opfern gedenken. Und trotzdem würde kein Mensch mehr heute irgendwie daran denken, dass es da eine Feindschaft gibt. Es gibt umfassende Minderheitenrechte für Dänen, denn in Deutschland und umgekehrt. Wir haben offene Grenzen. Es gibt sehr viel Kooperation in vielen Bereichen. Ja, das ist ein Konflikt, der, es hat aber über 100 Jahre gedauert, aber wirklich vergessen ist. Deutschland, Frankreich ist halt auch ein Beispiel, was auch nicht völlig überwunden ist, aber doch, denke ich, also sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat seit dem Ersten Weltkrieg oder seit dem Zweiten.
Ja, das sind ja doch sehr viele Punkte, die dann am Ende doch ganz viel Hoffnung machen, wie man oder Beispiele, wie man wirklich Lösungen bekommen kann, die dann am Ende ein friedliches Miteinander hinkriegen, wo alle Dinge gesehen werden. Ich habe total viel jetzt in diesem Podcast gelernt, auch so viel, dass man frühzeitig anfangen muss, schon die Konfliktursachen frühzeitig erkennen und in einen Dialog gehen und diesen Prozess auch parallel zu führen in der Zivilgesellschaft und in der Regierung, regional und global. Und auch, dass man einfach viel mehr Energie auch in die Themen des Miteinanders und wie kann ich helfen reinstecken soll, als in die, wie kann ich dem anderen eins auf den Kopf hauen oder wie kann ich nur meine Interessen sehen, sondern unsere in einem doch in einer bedrohten Welt. Das war das, was ich mitgenommen habe. Aber Justin, viel wichtiger ist, was hast du mitgenommen? Was hast du gelernt?
Ich fand tatsächlich den Begriff der Konflikttransformation gerade recht anregend, weil er also für mich noch so plastisch macht. Es gibt die Möglichkeit, erstmal das vorauszustellen, der Transformation und der gewaltfreien Transformation auch, dass wir auch, wie Sie gerade sagen, diese Kräfte sind ja da. Wir haben soziale Kräfte, um gewaltfrei zu handeln, um uns eben nicht auf die Mütze zu geben, sondern über die Kulturen und Nationen hinweg uns auch mit einem Vertrauen und mit einem Mitgefühl auch begegnen können. Und das, finde ich, wurde wunderbar auch in den Beispielen, die Sie, Frau Schwarz, angebracht haben, wunderbar deutlich. Ist also, ich fand es wunderbar.
Weißt du auch, was du anwenden wirst jetzt gleich? Du hast ja gesagt, du möchtest als Sozialarbeiter dann auch nicht nur reden, sondern ganz aktiv sein.
In der Tat, ich werde der Podcast wird mich begleiten, auch auf meinem Weg dann in die soziale Arbeit, dann in die Praxis rein. Ich danke sehr.
Ja, super, Justin. Und Frau Schweizer, ja auch, was haben Sie auf der einen Seite vielleicht auch noch mal ein bisschen mitgenommen und auf der anderen Seite als zweites auch noch mal, was wollen Sie unseren Hörerinnen und Hören noch mal vielleicht so als Satz, als Idee mitgeben?
Ja, erstmal vielen Dank auch für das Gespräch. Ich fand auch die Fragen von Justin Geißler sehr anregend und nachdenklich. Mir ist wichtig zu betonen, es gibt gewaltfreie Alternativen. Es ist nichts Unanständiges dabei, Militär und Krieg in Frage zu stellen. Aber es geht immer darum, eben auch zu sagen, wie sollte es denn stattdessen aussehen? Ob wir das immer erreichen können, ist eine andere Frage, aber dieses Nachdenken darüber, wie kann es auch ohne Waffen gehen, das brauchen wir und das brauchen wir viel stärker, als wir es im Moment haben.
Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch für diese vielen Einblicke und für die so wichtigen Einschätzungen, wie wir einfach gewaltfrei und anders und pazifistisch mit einem neuen Denken, mit solchen Konflikten umgehen und auch mit den Beispielen, was wir daraus lernen können. Ganz, ganz vielen Dank, Frau Schweizer. Ganz lieben Dank, Justin, für diesen so facettenreichen Podcast. Und ich danke auch allen Zuhörern fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
Das war der VDW-Podcast Frieden und Sicherheit in Europa. Aber wie? Melden Sie sich gerne unter info@vdw-ev.de, wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Feedback haben. Sie finden diese Kontaktdetails sowie weiterführende Informationen auch in den Shownotes. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonnieren oder folgen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und danken fürs Zuhören.